Ja, vielen Dank für die nette Einführung. Ich hoffe quasi, dass ich nicht bloß eine Vertretung bin, sozusagen für meinen lieben Kollegen sozusagen aus der anderen Abteilung, sondern dass ich sozusagen hier einen vollwertigen Ersatz biete. Und ich werde sozusagen auf das Thema eingehen, das ich sozusagen gestern erst kennengelernt habe und heute Nacht dann versucht habe, in eine Form zu bringen, dass Sie verstehen, wovon ich rede und dass wir sozusagen gemeinsam an diesem Thema ein Stück weit weiterkommen. Was ich gemacht habe ist, und das möchte ich sozusagen gleich im Vorhinein klarstellen, was ich gemacht habe, ist quasi nicht die Kinder in den Blick zu nehmen, sondern tatsächlich die Eltern, diejenigen, die sozusagen überbehüten oder überfordern. Dazu gehören auch sozusagen die Lehrer und ich werde gleich zeigen, quasi, wie stark sozusagen diese Koalition Eltern, Lehrer oder Erzieher auch immer quasi in diesem Bereich aktiv ist. Was ich Ihnen dann zeigen möchte, ist im Prinzip, dass diese Helikoptereltern sozusagen ein topaktuelles Thema sind, aber möglicherweise konnotiert sind mit etwas, was ich als Wissenschaftler nicht ganz so gut finde, weil es geht so in eine bestimmte Richtung, in eine sozusagen sehr negative Richtung. Und ich will versuchen, heute hier sozusagen diesem negativen Image der Helikoptereltern etwas entgegenzustellen und Ihnen zumindest zu erklären, woran es liegen kann, dass Eltern heute ganz schnell, wenn man einen Perspektivwechsel macht, zum Beispiel zur Schule oder zur Politik, in den Verruf kommen, quasi hier zu überfordern oder zu überbehüten. Erstmal, das Erste ist quasi, was ist überhaupt ein Helikopter-Eltern oder Elternteil? Und die Helikoptereltern sind überfürsorgliche Eltern, die ständig in der Nähe ihrer Kinder sich aufhalten, um diese zu überwachen und zu behüten. Und das zweite Kriterium ist immer das, der Erziehungsstil ist geprägt von exzessiver Einmischung. Und zwar in alle Angelegenheiten, die die Kinder betreffen. Das Problem, was wir dabei haben, ist quasi, dass wir eigentlich mit Erziehung erreichen wollen, eine gewisse Selbstständigkeit und Eigenständigkeit. Nur wenn sie sich ständig einmischen und das in alle Angelegenheiten der Kinder, werden sie nicht erreichen, dass diese Kinder in irgendeiner Art und Weise selbstständig werden. Es gibt sozusagen ein Buch, das nennt sich auch noch Helikoptereltern, Schluss mit dem Förderwahn und der Verwöhnung. Das ist geschrieben worden von dem Josef Kraus und das ist die Ironie sozusagen, die mich hier so ein wenig verfolgt, weil der Herr Josef Kraus ist zufällig auch der Rektor des Gymnasiums gewesen, an dem drei meiner Töchter sozusagen ihren Schulerfolg irgendwie ausloten mussten. Und der ist sozusagen, seine These ist, gut gemeint ist oft das Gegenteil von gut gemacht oder von überhaupt von gut. Und er sagt quasi, dass das Problem für ihn als Lehrer, und ich werde jetzt gleich nochmal ein Stück weiter ausführen, das ist, dass eigentlich heute die Eltern ihre Kinder quasi bis an die Klassentür hin verfolgen, würde er sagen. Ne? Die Motivation dabei ist immer die gleiche, nämlich, dass sie Angst haben, etwas falsch zu machen, zu versäumen, sie sozusagen als Eltern sozusagen in irgendeiner Art und Weise nicht richtig verhalten. Und was bei ihnen sozusagen dazu führt, und ich werde es gleich nochmal ein bisschen weiter ausführen, dass er den Eindruck hat, einer militärischen Eingreiftruppe gegenüberzustehen. Bei den kleinsten Ungereimtheiten hat er damit zu rechnen, dass Sperrfeuer sozusagen auf ihn eröffnet wird. Und dass die Kinder sozusagen von den Eltern deswegen sozusagen in besonderen Schutz genommen werden. Er führt es aus und sagt, Unselbstständigkeit ist sozusagen zwangsläufig die Folge eines solchen Verhaltens. Das Problem, was wir da haben, ist, dieser Satz oder dieser Teil seines Buches ist tatsächlich sozusagen durch die Presse gegangen. Hat ein unglaubliches Medium-Echo gehabt und ich werde gleich zeigen, quasi, woran das möglicherweise liegen kann. Während die Ausgangssituation, die er beschrieben hat, nämlich, dass Eltern sozusagen die Kinder loslassen müssen, was wir gerade gehört haben, sie müssen sie einfach gern haben, ihnen zur Seite zu stehen, ihnen Möglichkeiten bieten, aber sie nicht einengen. Und genau das mit den Helikoptereltern ist das Einengen. Und er hat diesen Begriff genommen, und das ist sozusagen die zweite Schiene, die wir verfolgen müssen, weil sozusagen in den vor etwa 20 Jahren die Psychologen dieses Helikopter-Parenting als etwas sehr Negatives gesagt haben. Diejenigen Eltern, die das Overprotection praktizieren, das heißt, ihre Kinder nicht loslassen, das waren damals die Helikopter-Eltern. Die Psychologen haben damit ein Phänomen beschrieben, das sehr negativ ist, weil die Kinder sozusagen damit aus ihrer Selbstständigkeit gerissen werden, beziehungsweise ihnen gar nicht ermöglicht wird, selbstständig zu werden. Was jetzt sozusagen Jens Kraus sozusagen unterschieden hat, er hat auch noch drei unterschiedliche Typen von Helikoptereltern sozusagen deutlich gemacht. Und ich komme da nachher in meinem Laufe des Vortrages nochmal darauf zurück. Das sind sozusagen einmal die Eltern, die er als Transporthubschrauber bezeichnet, die sozusagen das, was vonnöten ist, den Sprösslingen hinterher bringen. So, das, was dahinter steht, ist eigentlich das, was Eltern heute üblicherweise machen. Da komme ich nachher auch nochmal darauf zurück. Das sind diese Transporthubschrauber, sind diejenigen Eltern, die ihr Kind auf dem Weg zur Arbeit bei der Schule vorbeibringen. Und das ist heute möglicherweise selbstverständlich. Ob das schon Helikoptereltern sind, wage ich zu bezweifeln. Das ist sozusagen aber mittlerweile auch von den Schulen sozusagen gar nicht mehr so gern gesehen. Es geht bis dahin, dass ich letztens zur Kenntnis nehmen durfte, dass es einen Verabschiedungsraum gibt, wenn man so will, wo Eltern sich von ihren Kindern mal verabschieden können. Das ist sozusagen als, wie soll ich sagen, Vorschub leisten, dass die Transporthubschrauber nicht bis ins Klassenzimmer kommen. Gibt es sowas? Es gibt aber die zweite Kategorie, den Rettungshubschrauber. Und der sozusagen bringt das, was auch noch liegen gelassen worden ist, zu Hause, bis dorthin, wo es die Kinder brauchen können. Dieser Rettungshubschrauber ist sozusagen der Notnagel für diejenigen, die ihren Turnsackerl oder was auch immer vergessen haben oder die Hausaufgaben liegen gelassen haben oder was auch immer. Bis dahin quasi, dass die Nahrung möglichst frisch serviert wird von Eltern, die dann zu diesem Zeitpunkt sozusagen mit dem Auto dann auch noch diese Nahrungsaufnahme sicherstellen und damit der Entropie entgegenwirken. So, das, was wirklich interessant ist, auch für mich, ist der Kampfhubschrauber. Das sind diejenigen Eltern, die den Präsidenten des Deutschen Lehrerverbandes, wie es damals, ich weiß nicht, ob es heute noch ist, besonders ins Auge stechen, weil die sich sozusagen über die Lehrtätigkeiten und die Inhalte, aber auch das Wesen des Lehrers in besonderer Art und Weise beschweren, die sozusagen Disziplinarmaßnahmen fordern, die sich über alles und jedes aufregen und die sozusagen das Leben schwer machen. Das Problem bei dieser ganzen Geschichte ist, dass das jetzt alles konnotiert wird unter Helikoptereltern. Also bis zum Kampfhubschrauber haben wir eigentlich alles. Und das finde ich sozusagen ganz schwierig, weil wenn man das jetzt noch mit Zahlen versieht, und auch das macht der Josef Kraus, dann sagt er, dass diese Form des Helikoptering bei bis zu 15% der Eltern vorkommt. Und er sagt gleichzeitig auf der anderen Seite, 15% tun ihre Kinder sozial vernachlässigen. Die kümmern sich um überhaupt nichts mehr. Wenn man das beides zusammenzählt, dann gibt es bloß noch 60% oder 70% Eltern, die ihren Erziehungsaufgaben wirklich gerecht werden. Und wenn man das hat, dann bin ich als Sozialwissenschaftler gefordert, und dann finde ich sozusagen, da schlägt er dann doch über die Stränge. Aber um es klar zu machen, worum es geht, finde ich sozusagen einen solchen Einstieg durchaus sozusagen erwähnenswert. So, was ich jetzt machen möchte, ist, ich möchte nicht mehr sozusagen auf diese Helikoptereltern eingehen, sondern ich möchte jetzt sozusagen als Wissenschaftler zeigen, woran liegt es denn, dass möglicherweise bis zu 30% der Eltern sozusagen ihre Erziehungsaufgaben nicht richtig oder nicht vollständig oder nur unter bestimmten Bedingungen oder sozusagen mit großem Gewissensbissen oder wie auch immer wahrnehmen können. Möglicherweise sind es ja auch noch viel mehr, wenn man sozusagen diesen Helikopter-Vergleich nicht sieht. Vielleicht sind es auch viel mehr Eltern, die dann sozusagen Schwierigkeiten haben. Das genau möchte ich hier vorführen oder Ihnen zeigen. Und gliedert das darin quasi, dass ich einmal auf die Bedingungen des Aufwachsens eingehe, soweit wir das hier beschreiben können, als Sozialberichterstattung. Dann will ich Ihnen zeigen, wie die Wertorientierung und Erziehungseinstellungen, sozusagen welche Formen die angenommen haben. Diese Sachen sind sozusagen auch nicht besonders alt, sondern das ist eine Entwicklung, die wir erst in den letzten 20 oder 30 Jahren wirklich richtig erlebt haben. Und am Schluss, man soll ja immer mit etwas Positivem enden, will ich Ihnen zeigen, was wir als Sozialwissenschaftler sagen würden, wie gelingt denn eine richtige Erziehung, sodass wir sozusagen von den 70 wieder auf 90% oder 95% der Eltern kommen. was ist sozusagen als erstes in unserer Gesellschaft, was hat sich als erstes verändert? Wir haben gesellschaftliche Veränderungen, und zwar großartige gesellschaftliche Veränderungen. Die erste, die wir haben, ist quasi, der Altersaufbau unserer Gesellschaft ist völlig anders geworden. Früher war der Aufbau so, wie die Weihnachtsbäume auch ausschauen, so tannenbaumförmig. Ne? Heute ist er eher so atompilzmäßig. Unten sozusagen etwas enger, oben haben wir sozusagen die Babyboomer-Zeiten, die sozusagen in Europa so zwischen den Jahren 58 und 64 waren, in Deutschland die geburtenstärksten Jahrgänge überhaupt. Da wurden etwa 1,3 Millionen Kinder im Jahr geboren. Zurzeit haben wir noch etwa 620, 640.000. Also gerade mal die Hälfte. Deswegen, oben haben wir so breit, unten sind wir genau noch auf die Hälfte der Bevölkerung. 600.000 Kinder pro Jahr, 1,2 Millionen. Wer mitgerechnet hat, diese Babyboomer-Zeiten werden in den nächsten 5 Jahren anfangen, in Rente zu gehen. So, das aber hat Konsequenzen gesellschaftlicher Art. Heute haben sich die Eltern entschieden, sozusagen nur ein Kind zu bekommen. Das stimmt im statistischen Durchschnitt. Man muss aber unterscheiden zwischen den Eltern, die Kinder kriegen, und den Eltern, die keine Kinder kriegen. Und die Eltern, diejenigen Eltern, die sich für ein Kind entscheiden, kriegen in der Regel 2. Immer noch. 1,4 irgendwas. Im Durchschnitt heißt eigentlich, diejenigen, die Kinder haben, kriegen ein zweites, manchmal auch ein drittes. Aber es entscheiden sich immer mehr dafür, eben keine Kinder zu bekommen. Das variiert. Je höher die Bildung der Frau, desto weniger Kinder. In Hamburg ist es bei uns am schlimmsten. Dort sind im Alter von 45 Jahren Frauen mit einem Doktortitel oder höherem akademischen Grad zu über 65% kinderlos. Also nur noch ein Drittel kriegt da Kinder. Die zweite Geschichte ist die, die ich auch erwähnenswert finde, ist, Kinder wachsen heute sozusagen anders auf wie vor 60 Jahren. Man kann ungefähr einen Faktor nehmen von 60% Landkindheit zu heute etwa 30%, das heißt, es hat sich halbiert. Die Kinder wandern immer mehr in Städte und wenn sie sozusagen besser situiert sind, in die sogenannten Speckgürtel, also in den Rand der Großstädte oder in die sogenannten Mittelzentren, also Städte, die über eine große Infrastruktur verfügen, die ein Gymnasium haben, die andere Schuleinrichtungen auch noch haben und entsprechende Arbeitsplätze bieten. Und das Dritte ist, was wir auch beobachten können, die Eltern werden heute immer älter. Nicht sozusagen an der Lebenssonne, sondern wenn sie das erste Mal Eltern werden, wird heute die Mutter, eine Mutter wird erstmal im Durchschnitt mit 30 Jahren Mutter, ein Vater wird mit 32 oder 33 Jahren. 1960 war das durchschnittliche Alter bei der Geburt des ersten Kindes etwa 21 bis 22 Jahre. Also wir haben sozusagen fast 10 Jahre später. Das hängt vor allem damit zusammen, dass viel mehr Eltern eine hohe Qualifikation haben, da komme ich gleich nachher nochmal drauf. Und die Qualifikationen dauern länger und die Systeme, die wir haben, sind so, dass man sich während der Ausbildung und der Qualifikation in der Regel keine Kinder leisten kann, weil die ökonomische Sicherheit und Unabhängigkeit nicht gegeben ist. Es gibt aber einen zweiten Bereich, den ich viel interessanter finde. Auch die Erziehungsarbeit an sich hat sich verändert. Und da sind wir eigentlich bei dem Thema Helikoptereltern. Und eine von den großen Erziehungsleistungen, die man bringen muss, ist quasi, man will eigentlich die Kinder quasi in eine ähnliche oder eine bessere Position bringen, als man selber ist. Das galt für Generationen. Man hat immer dafür gesorgt, dass es den Kindern besser gehen soll. Und jetzt kann man zeigen, dass es heute wirklich schwieriger geworden ist, diese Platzierungsfunktion, wie wir das nennen, tatsächlich sicherzustellen. Das hängt einmal damit zusammen, quasi, dass wir ein sozusagen viel ausgeklügeltes und differenziertes Ausbildungssystem haben, das auch wesentlich mehr Zeit in Anspruch nimmt. G8 ist sozusagen die Gegenreaktion dazu. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, dass es heute nicht mehr sichergestellt ist, wenn ich Abitur mache und ein Studium mache, dass ich dann auch einen entsprechend gut qualifizierten und gut dotierten Platz bekomme. Während sozusagen in den 20er und 30er Jahren des letzten Jahrhunderts der Sohn eines Bäckers Bäcker geworden ist. Damit war die Sache erledigt. Der wusste auch quasi, was er sein Leben lang macht und was er auch sein Leben lang verdienen können wird, wenn er nicht sozusagen vergrößert. Der von einem Metzger wurde Metzger, der von einem Pfarrer wurde Pfarrer. So. Heute ist das nicht mehr so. Heute hat man sozusagen eine gewisse Wahlfreiheit bekommen, die ist aber sozusagen in eine andere Richtung gegangen, als wir uns das vorgestellt haben, weil die Sicherheit, die man damals durch qua Geburt gehabt hat, nämlich sozusagen diese Position zu erreichen, muss heute erarbeitet werden. Und es ist sozusagen eine Dequalifizierung von Abschlüssen festzustellen. Das heißt, ein Abschluss heute, einen Doktortitel zu haben, ist heute sozusagen bei weitem nicht mehr das wert, was es früher war. Zu Luthers Zeiten, das ist ein bisschen länger her, war ein Doktortitel gleich sozusagen dem Stand eines Adeligen. Da sind wir heute weit davon entfernt. Das Zweite ist quasi, wenn ich nicht bloß die Lebenszeit anschaue und den Ressourceneinsatz den Eltern bringen, dass sozusagen, und das ist das zweite Merkmal, Eltern stehen heute bei der Erziehung ihrer Kinder unter einem viel größeren Aufmerksamkeitsdruck, als es frühere Elterngenerationen gewesen sind. Das hat zwei Ursachen. Früher waren sozusagen in der Straße alles Eltern mit Kindern. Und man stand sozusagen dann unter besonderen Beobachtungen, wenn man keine Kinder gehabt hat. Wieso denn das? Heute ist man sozusagen unter besonderen Beobachtungen, wenn man Kinder hat. Wie gibt es denn das? Und dann wird die Sache sozusagen schwierig und man wird mit so großer Aufmerksamkeit belegt, weil die Bedingungen unserer Lebenswelt eigentlich nicht mehr so sind, quasi, dass sie Kinder implizieren. Das dritte Phänomen ist quasi das, dass früher sozusagen Elternschaft ein hoch anerkanntes soziales Phänomen gewesen ist, was sich bis dahin ausgewirkt hat, dass im Arbeitsmarkt Verheiratete mit Kindern im Prinzip von Kündigungen und sonst irgendwas ausgeschlossen waren. Das ist heute überhaupt nicht mehr so. Sie können jetzt gar nicht mehr sozusagen sich auf so etwas berufen. Selbst Sozialpläne sehen das nicht unbedingt mehr vor. Und das gilt auch schon für Eltern mit kleinen Kindern. Das heißt, sozusagen Eltern stehen immer in dem Dilemma, dass sie sich auf der einen Seite für eine Erwerbstätigkeit entscheiden müssen und auf der anderen Seite die Fürsorgepflicht ihrer Kinder wahrzunehmen. Dieses wird deswegen immer schwieriger, weil die Anforderungen an die Eltern mittlerweile so sind, dass die Flexibilisierung der Arbeitszeit, der eigenen Arbeitskraft und der sozusagen des Einsatzes heute immer stärker zunehmen. In Amerika ist 24-7-Gesellschaft, also 24 Stunden an 7 Tagen die Woche, ist schon in verschiedenen Staaten eingeführt. Wir können sogar erfahren, wann das bei uns so ist. Es gibt sozusagen zumindest eine Flexibilisierung dahingehend, dass sie keine festen Arbeitszeiten mehr unbedingt haben, egal ob sie jetzt bei Aldi arbeiten oder in einer Institution wie unserem Institut zum Beispiel. Wir haben jetzt dann mal angeguckt, quasi, wenn es dieses Dilemma gibt, Arbeitsfeld mit Familie zu vereinbaren, dann gibt es dahinter auch eine politische Entscheidung, nämlich die quasi, dass werden versucht, diese Kombination zwischen Erwerbsarbeit und Familienarbeit leichter zu machen. Und die, bei uns jedenfalls war der entscheidende Schritt der, dass man einen Rechtsanspruch hat auf Kinderbetreuung bis zum Alter von 6 Jahren, nach dem ersten Geburtstag, vom ersten Lebensjahr an bis zum Eintritt in die Grundschule, hat man einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz. Der ist sozusagen 2013 eingeführt worden als Rechtsanspruch. Und wir haben mal geguckt, wie das ist. Zwischen 2004 und 2014 wurde dieses Thema sozusagen immer wieder gesetzmäßig auch unterfüttert. Und dann kann man feststellen, das ist dieser grüne Bereich. Beide berufstätig, die Betreuung in einer Kita oder in einer Kindertagespflege, der ist sozusagen von 9% auf 28% gewachsen. Das heißt, man kann grob sagen, um das 2,5-fache, wenn man so will. Während der traditionelle Vater ist erwerbstätig, Mutter nicht. Die Betreuung wird informell geregelt, also entweder durch die Mutter alleine oder durch irgendeine Kombination von Mutter, Großmutter, Geschwister oder wer auch immer, Freundin. Dann dieser sinkt. Das ist also sozusagen ein politischer Erfolg, wenn man so will. Das Problem, was wir haben, ist, dass dieses Dilemma bei 50%, die alleinerziehend immer noch vorhanden ist. Und wir also sagen, immer noch vor dem Problem stehen, diesen Ausbau noch deutlich nach vorne zu treiben. Der größte Bereich, der Eltern sozusagen dazu veranlasst, quasi diese Helikopterfunktion möglicherweise einzunehmen, ist der, dass es Elternschaft heute schwieriger gemacht wird, und zwar von denjenigen, die Elternschaft eigentlich professionell begleiten sollen und diese Professionalität quasi als eine Unterstützung und Hilfemaßnahme geben sollen. Man kann das auch anders fassen. Experten als Advokaten, man kann auch sagen, wir leben im Zeitalter oder in dem Jahrzehnt der Elternratgeber. Es gibt Elternratgeber en masse und es hängt damit zusammen, dass es eine Vielzahl von neuen Expertinnen gibt, die zusätzlich Anforderungen an Eltern zum Teil aufgrund reiner professionspolitischer Motivationen stellen. Und darüber nehmen sie eine Advokatenfunktion ein. Die beobachten nämlich auch, wie die Nachbarn auch, sozusagen diejenigen, quasi, die sich an sowas halten oder die sich nicht halten. Und es gibt eine Reihe Bücher wie Lob der Disziplin oder was auch immer, die sagen, ja, Eltern müssten sich eigentlich so verhalten. Es gibt dann das gegenteilige Buch, Eltern leben von Intuition oder Erziehung lebt von Intuition. Wenn Sie jetzt als Eltern zum ersten Mal Eltern geworden sind, welches von den Büchern nehmen Sie denn und welchen diesen Experten vertrauen Sie denn? Das heißt, durch diese professionspolitische Motivation, sich sozusagen Problem von Eltern zu nähern, diese anzunehmen und die sozusagen auch als Ratgeber zu veröffentlichen, tragen sie eigentlich zu einer extremen Verunsicherung der Eltern bei, solange sie nicht sich über ein bestimmtes Ziel, also was soll Erziehung tatsächlich bewirken, geeinigt haben. Das Problem ist quasi, dass nicht bloß die Experten sich auf eine solche Diskussion einlassen und diese Advokatenfunktion übernehmen, sondern dass es auch sozusagen der Sozialstaat ist, der Eltern vermehrt in die Pflicht nehmen will. Es gibt diesen schönen Begriff vom aktivierenden Wohlfahrtsstaat, der sagt, liebe Leute, eigentlich ist es eure Pflicht, nämlich sozusagen die der Familie oder der näheren Umgebung der Familie, also der erweiterten Familie, dass aus diesen Zöglingen was Vernünftiges wird. Wir stellen euch diese Sachen zur Verfügung, wie öffentliche Kinderbetreuungsplätze, wie Eltern, was weiß ich, Erziehungseinrichtungen oder sonst irgendwas. Ihr müsst die dann schon in Anspruch nehmen, es sei denn, es werden bestimmte gesetzliche Rahmenrichtlinien kommen zum Greifen. Das Schöne daran ist, aktivierender Wohlfahrtsstaat heißt quasi, wenn ihr das nicht alles macht und wenn ihr das nicht annehmt, was wir euch da anbieten, beziehungsweise was es da gibt, dann ist ein Scheitern nicht etwa ein gesellschaftliches Problem, sondern ein individuelles Problem. Und dann ist die Familie oder der Typ oder der Junge, das Mädel oder wie auch immer selber daran schuld, dass er es nicht geschafft hat, was er hätte schaffen sollen. Wohlgemerkt immer unter dem Label, wir wissen nichts über die Ziele, die Erziehung derzeit leisten soll. Und das Unfaire daran ist, dass diese Richtlinien, diese Appelle sind sozusagen fokussiert auf Eltern, die es nicht mehr schaffen, in der globalisierten Wissensgesellschaft sozusagen mithalten zu können. Und wenn man das als Sozialwissenschaftler betrachtet, dann ist es deswegen unfair, weil wir 25 Jahre lang uns um den, ich nenne es mal ganz hart, Bodensatz der Gesellschaft, die Sozialhilfeempfänger, überhaupt nicht gekümmert haben. Wir haben sie immer mitgezogen, wir haben sie immer durchgefüttert, wir haben sie immer sozusagen mitlaufen lassen, ohne dass wir die Anforderungen, die wir heute stellen, nämlich Bildung, sozusagen eine richtige Erziehung, eine richtige Integration oder wie auch immer, dass wir die dazu befähigt haben, diese tatsächlich wahrzunehmen. Und wenn man jetzt sozusagen als Advokat sich auf diese Population stürzt, dann hat man sozusagen diejenigen, die man vorher sträflich vernachlässigt hat, jetzt auch noch sozusagen stigmatisiert. Es gibt einen weiteren Bereich, der unglaublich zur weiteren Verunsicherung oder zur weiteren, wie soll ich sagen, Helikopterqualifikation mit beiträgt. Das ist die Medialisierung von der Kindheit. Die Anforderungen an Elternschaft steigen. Elternarbeit wird heute sozusagen ganz anders thematisiert als noch vor Jahren. Und das Schlimme ist, dass sozusagen heute in der Erziehung wie selbstverständlich die Digitalisierung Einzug gehalten hat. Wir haben vor 2 Jahren eine Studie gemacht, quasi, wo wir geguckt haben, ab wann nützen denn Eltern digitale Medien im Kontext von Erziehung. Und ich habe vor 2 Jahren meinen Mitarbeitern gesagt, liebe Leute, lasst uns mal bei 4 anfangen. Dann werden wir irgendwann sehen, quasi, wann es anfängt. Und das hat Gott sei Dank eine Mitarbeiterin gesagt, nee, pass auf, das geht von Anfang an los. Und es ist tatsächlich von Anfang an. Liegt ein Handy oder sonst irgendwas mit im Kinderwagen mit der entsprechenden Musik und einer App sozusagen, die darauf reagiert, wenn das Kind ruhig ist, schaltet sich die Musik ab. Wenn das Kind sich wieder stark bewegt, dann fängt die wieder an zu spielen. Das sind sozusagen. Eine neue Geschichte ist die, solche Tracking-Apps. Man schenkt seinem Kind, und welches Kind will es heute nicht, ein Handy. installiert er daraus ein Programm, das die georeferenzierten Daten seines Aufenthaltsorts direkt an das Handy von Mutter schickt. Die ist immer im Bilde, wo und wann das Kind dort ist. Und das ist sozusagen etwas, wo ich sagen muss, Gott sei Dank bin ich vor 60 Jahren irgendwie groß geworden. Wir konnten sozusagen uns mit den Eltern darauf einigen, quasi, dass wir gesagt haben, naja, mittags, zum Mittagessen müssen wir da sein und zum Abendessen müssen wir da sein, in der Früh sind wir möglicherweise in der Schule. Mittagessen gibt es um 1:30, Abendessen um 6, da müssten wir da sein. Und wenn man sich eine Viertelstunde verspätet hat, dann gab es möglicherweise einen Anschiss. Halbe Stunde später gab es nichts mehr zum Essen, aber das war es dann auch. Wenn Sie heute sozusagen mit der Tracking-App gucken, quasi, schafft er das bis um 6, dann wissen Sie genau, der kommt zu spät. Dann rennen Sie möglicherweise schon in die richtige Richtung, um ihn abzuholen in Schlawiner. Das ist sozusagen der Unterschied. Das heißt, die Digitalisierung, die Medialisierung von Kindheit hat dazu geführt, dass Eltern in ein weiteres Dilemma kommen, nämlich sozusagen in dem Zwiespalt zwischen Nutzen und Last, wenn man so will, zwischen diesen beiden Geschichten. Sie bemerken, welche Möglichkeiten es gibt. Also es ist ja nicht bloß die Tracking-Apps, sondern es sind ja auch Lern-Apps, die da drauf sind oder Programme, die da gemacht werden sollen oder Unterhaltungen, dass sozusagen das Kind nicht unbedingt Fernsehen schaut, sondern kriegt eben so ein Tablet. Und ich kann nur sagen, ich habe eine 4-jährige Enkelin und der habe ich zu ihrem 3. Geburtstag so ein Bilderrahmen geschenkt, wo Bilder von ihr und ihrer Familie drauf sind, und die kann man so, entweder läuft er allein durch, oder man kann durch Wischen, kann man durchblättern. Und die kam jetzt sozusagen zum ersten Advent zu mir nach Hause, da steht ein neuer Fernseher da, Prunkstück, wie ich gedacht habe, und sie sieht es und lädt zum Bild und geht da hin und wischt so, und dann sagt sie, ach, kaputt, schau. Ja, das sind sozusagen die Geschichten. Diese Medialisierung greift also um sich. Und die Kinder wachsen selbstverständlich auf. Eltern wissen aber nicht, wie sie sich verhalten sollen. Wenn sie zu den Experten gehen, kriegen sie die eine oder die andere Meinung. Ein Laptop oder ein Tablet hat in der Erziehung nichts verloren, die eine Sache. Dann sind sie wahrscheinlich bei Montessori oder wie auch immer. Und bei den anderen natürlich, weil sie natürlicherweise damit aufwachsen müssen. Das Problem, was wir dabei haben, deswegen habe ich den Schopenhauer dahin geschrieben, es gibt eine uralte Devise, dass die Jungen von den Alten lernen. Ich kann Ihnen sagen, quasi, mittlerweile im Mediensektor ist es andersrum. Ab einem bestimmten Alter können wir von denen deutlich mehr lernen als die von uns. So, das waren sozusagen gesellschaftliche Veränderungen und Veränderungen, quasi, die sich auch sozusagen auf die Erziehungsleistung oder die Erziehungsanforderungen von Eltern beziehen. Ich will Ihnen jetzt zeigen, quasi, was sich für die Kinder verändert. Das ist ein Großkindertagesstätte, Kinderland steht drüber. Hat nichts zu tun mit dem Kindergarten, in den unser einer mal gegangen ist. Aber schon überhaupt nichts mehr. An solchen Kindergärten sind vielleicht 150, 300, 400 Kinder, werden dort betreut. Das hat sich sozusagen auch verändert. Also für Eltern und Kinder tut sich auch da etwas verändern. Was sich auch verändert hat, und jetzt sind wir wieder sozusagen in der Sozialberichterstattung, ist in den letzten Jahren von 2006 bis 2015, also in den letzten 10 Jahren habe ich es mal gezeigt, in Deutschland, Westdeutschland und Ostdeutschland, wie sich die Nutzung der öffentlichen Einrichtungen, was ich vorhin gesagt habe, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die Nutzung öffentlicher Einrichtungen, Kindertagesbetreuung, Tagespflege, wie sich die verändert hat. Von 2006, das ist ja noch nicht so lange her, waren bei uns etwa 8% der Kinder in Betreuung. Heute sind es 28 im Westen und die sozusagen bundesrepublikanisch insgesamt etwa 33%. In absoluten Zahlen ausgedrückt, wir können derzeit 690.000 Kinder betreuen. Das ist nur der Bereich U3. Wenn man U3 geht, wird es noch deutlich größer. Und das ist eine riesige Akzeptanz. Und ich komme nachher nochmal auf diese Akzeptanz zurück, weil Eltern sozusagen sich möglicherweise auch nicht mehr leisten können, dieses grüne Modell von vorhin, dass nur einer erwerbstätig ist. Man kann sagen, dass in der Regel es so ist, dass wir etwa 1,5 Einkommen brauchen und dann brauchen wir genau diese Unterstützung der öffentlichen Betreuungsquote. Das hat sich verändert. So, das waren jetzt gesellschaftliche Veränderungen und waren strukturelle Veränderungen.